ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
James Cook, Entdecker, Kartograf, Seefahrerlegende.
Interessanterweise ist er in erster Linie etwas, für das er nichts kann. Er ist der Namensgeber von einigen markanten Punkten auf dieser Welt, auch außerhalb dieser Welt, angefangen von der Cookstraße, die Neuseeland trennt. Und all das sind Namen, die nachträglich vergeben wurden. Er selbst hat nie seinen Namen auf irgendeine Landkarte geschrieben, um damit eine Entdeckung zu krönen.
Das sagt Rudolf Mast. Er ist Lektor und Übersetzer und hat für den Hamburger Mare Verlag zahlreiche maritime Bücher übersetzt. Das neueste Buch, Cooks letzte Reise, vom US-Amerikaner Hampton Sides. Zu dieser dritten und letzten Reise startet James Cook genau heute vor 250 Jahren. Anlass für uns, mit Rudolf Mast über James Cook zu sprechen. Hier im Hamburger Hafenkonzert. Dies ist die Ausgabe 3740. Ich bin Dietrich Lehmann. Moin.
Wir sind Hamburg. Hamburg. Hamburg.
James Cook wurde am 27. Oktober 1728 in einem kleinen Dorf im Norden Englands geboren. Wie wuchs er auf? Wie wurde er schließlich zu dem, wie wir Cook heute kennen? Anja Grigoleit.
James Cook war eines von 8 Kindern. Sein Vater war Tagelöhner auf diversen Farmen und einer dieser Gutsbesetzer, für die sein Vater arbeitete, erkannte, dass James außerordentlich intelligent war und finanzierte ihm den Schulbesuch. Für ein Kind aus der damaligen Arbeiterklasse ein Glücksfall. Seinen Lehrern fiel schon damals die große mathematische Begabung des Jungen auf. Mit 17 begann James Cook dann zunächst eine Lehre in einem Gemischtwarenladen, ehe es ihn im Alter von 18 Jahren aufs Wasser zog. Zunächst heuerte er als Matrose auf Transportschiffen an, die Kohle aus dem Norden Englands nach London fuhren. Schnell stieg der junge Cook zum Steuermann auf und mit gerade mal 26 Jahren hatte er das erste Kommando über ein eigenes Schiff. In dieser Zeit eignete er sich profundes Wissen über die schwierige Navigation in küstennahen flachen Gewässern an. Doch immer die gleiche Strecke, das reichte Cook nicht. Im Sommer 1755 verließ er die Handelsmarine und meldete sich freiwillig als einfacher Seemann bei der Royal Navy. Dort machte sich Cook schnell einen Namen als präziser Kartograf und begabter Astronom. Nicht nur die Admiralität, sondern auch die Wissenschaftler der Royal Society wurden auf ihn aufmerksam. Als ein fähiger, vielseitig begabter Seemann für eine Expedition in den Pazifik gesucht wurde, fiel die Wahl auf den inzwischen 39-jährigen Cook und er trat 1768 seine erste Südseereise an. Das Ziel der ersten Reise unter eigenem Kommando ist Tahiti, eine Insel im Pazifik, die den Europäern bis dahin weitgehend unbekannt ist. James Cook zeichnet auf der Fahrt die erste umfangreiche Seekarte des Pazifiks, die in weiten Teilen auch noch heute Bestand hat. Von der Royal Society erhielt Cook den Auftrag, von Tahiti aus den sogenannten Venustransit zu beobachten, also den Vorgang, bei dem sich der Planet Venus vor die Sonne schiebt. Mit Hilfe der astronomischen Messung sollte die Entfernung zwischen Sonne und Erde berechnet werden. Aus heutiger Sicht aber entscheidender sind die Befehle der Marine, die Cook in einem versiegelten Umschlag erhielt. Sie beauftragten ihn, neue Landmassen und den schon lange vermuteten Südkontinent zu suchen und bislang unentdeckte Küstenlinien dort zu vermessen. 1771 kehrte Cook nach England zurück, nur um ein Jahr später erneut aufzubrechen, diesmal mit 2 Schiffen, der Resolution und der Adventure. Obwohl James Cook bewiesen hatte, dass Australien und Neuseeland keine riesigen Südkontinente waren, glaubten viele Wissenschaftler immer noch an ein massives Festland viel weiter südlich. Die zweite Südseereise von James Cook gilt als eine der extremsten in der Geschichte der Seefahrt. Über Kapstadt segelten die beiden Schiffe über den südlichen Polarkreis zur Antarktis. Aber auch dort fanden die Crews kein bewohnbares Land. Der erhoffte, fruchtbare Südkontinent war also nur ein Mythos. Nebenbei entdeckte und kartografierte Cook auf dieser Fahrt zahlreiche Inseln im Pazifik wie Neukaledonien, Vanuatu und die südlichen Sandwich-Inseln. Im Sommer 1775 kehrte James Cook mit seiner Mannschaft nach England zurück, wo er befördert wurde und einen gut bezahlten Posten im Greenwich Hospital annahm, einem Heim für mittellose Marineveteranen. Die Admiralität plante aber bereits eine neue Expedition, diesmal um die legendäre Nordwestpassage zu finden, einen Seeweg im Norden Amerikas, der den Atlantik mit dem Pazifik verbinden sollte. Der mittlerweile 47-jährige Cook bot sofort an, das Kommando zu übernehmen. Offiziell sollte auf dieser Fahrt aber ein Polynesier, der auf der zweiten Reise nach London mitgekommen war und dort als sogenannter edler Wilder in der Londoner Gesellschaft herumgereicht wurde, er sollte wieder nach Hause gebracht werden. Am 12. Juli 1776 verlässt die Resolution mit James Cook England. Kurz darauf folgt das zweite Schiff, die Discovery, unter dem Kommando von Charles Clerke.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert. Die letzte Reise von James Cook. Vor 250 Jahren, im Juli 1776, brach der schon zu Lebzeiten legendäre Seefahrer und Entdecker zu seiner dritten großen Reise auf. Darüber hat der amerikanische Historiker und Autor Hampton Seitz ein Buch geschrieben, das im Mare Verlag erschienen ist. Übersetzt hat es Rudolf Mast. Mast war selbst Segellehrer und Segelmacher, bevor er anfing, in Berlin zu studieren. Er kennt sich also auch aus eigener Erfahrung bestens aus mit der Seefahrt. Rudolf Mast habe ich in Berlin getroffen und ihn gefragt, was das eigentlich für Schiffe waren, mit denen James Cook zu seinen Reisen aufbrach.
Das waren ja in der Regel umgebaute Frachtschiffe. Es waren ja keine Kriegsschiffe, hatten zwar eine leichte Bewaffnung, aber es waren ja keine voll ausgestatteten Kriegsschiffe. Die hatten ja einen anderen Sinn und Zweck. Neubauten waren selten darunter, also jetzt nicht nur bei dieser Expedition, sondern grundsätzlich. Sondern es wurden bewährte Schiffe, stabile Schiffe, seegängige Schiffe nochmal angepasst an den Zweck. Also meist mit einer Verstärkung gegen leichten Eisgang. Und die groß genug sein mussten, geräumig, volumig genug, um eine stattliche Mannschaft unterzubringen. Weil so eine Reise kann man natürlich nicht mit einer kleinen Besatzung machen. Da brauchst du schon drei Wachsysteme, also entsprechend viele Besatzungsmitglieder.
Wenn man sich die Besatzung dieser Expedition anschaut, dann ist das ja, auf der einen Seite wirkt das sehr durcheinander gewürfelt, aber es ist mit System ausgewählt worden. Was sind also die wesentlichen Gruppen oder täuscht der Eindruck?
Diese Crew war... Überwiegend waren das schon Seeleute, aber eben auch aus aller Herren Ländern. Es gab einen deutschen Matrosen zum Beispiel, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, über seine Erlebnisse auf dieser dritten Reise. Und es war ja ein Konkurrenzverhältnis mit der Kriegsmarine. Ich glaube, Cook hat schon auch nehmen müssen, wen er bekommen hat. Er hatte keine so große Auswahl, was das Personal betrifft. Bei den Offizieren vielleicht, aber bei der Mannschaft konnte er froh sein, dass er genügend zusammengekriegt hat.
Die Technik an Bord, das waren Segelschiffe, die hatten keinen eigenen Antrieb, der über den Wind hinausgeht. Aber es gab einige technische Neuerungen, Stichwort zum Beispiel das Chronometer, die Uhr. Warum war das so wichtig?
Die Uhr, K1, genau. Die Uhr war wichtig für die Navigation und ist es bis heute. Es gab immer die Möglichkeit, die Breite zu bestimmen über den Lauf der Gestirne, über Messung, Höhenmessung der Gestirne. Aber die Länge blieb das Problem. Und die Lösung des Problems war theoretisch klar, wir brauchen eine Uhr, mit der wir den Abstand von Greenwich, also von London, von der Sternwarte, wo der Nullpunkt war. Wir brauchen eine Uhr, die uns verlässlich überall auf der Welt GMT, Greenwich Mean Time, anzeigt, also die Zeit von London. Und anhand der Differenz und des Sonnenstandes können wir dann ausrechnen, wie weit östlich oder westlich wir uns dieser Linie befinden. Und ein Erfinder, Henderson hieß er, glaube ich, hat eine solche Uhr entwickelt, die aber noch zu groß und zu klobig war. Und eine Weiterentwicklung, die erste Weiterentwicklung dieser Uhr, die auf ein handliches Format runter reduziert worden war, war an Bord von Cooks Schiff. Und mit dieser Uhr konnte er sehr präzise navigieren, was dann, weil wir da eben schon waren, natürlich wieder auf das Kartieren Folgen hat, weil sie wussten sehr genau, wo sie sind. Und wo die Bucht ist, die sie gerade vor sich haben, oder der Berg steht, den sie gerade vor sich haben, oder ähnliches.
Das heißt, man kann sagen, es wäre früher aufgrund der technischen Entwicklung gar nicht möglich gewesen, so genau zu navigieren und so genau zu kartieren.
Ja, das heißt das, ja. Es war immer ein Zufallsfaktor dabei. Also Koppel nachhalten, aber wie sehr einen der Wind und die Strömung versetzt, war durch Erfahrung und Raterei nur rauszufinden. Und nun wusste man es.
Von Plymouth an der englischen Südküste aus segelte James Cook bei seiner dritten Reise zunächst Richtung Kanaren und weiter zu den Kapverden, dann über den Äquator fast bis zur südamerikanischen Küste, um dann Kurs auf das Kap der Guten Hoffnung zu nehmen, weiß Übersetzer und Lektor Rudolf Mast. Das ist übrigens nur der leichte Teil der Anfahrt zur eigentlichen Expedition, die Cook nämlich in eine ganz andere Region des Globus führen sollte.
Cook hatte einen offiziellen Auftrag und einen geheimen Auftrag. Der offizielle Auftrag lautete, einen zurückzubringen, der auf einer vorherigen Reise als Vorzeigeobjekt von den Engländern mitgebracht worden war. Mai mit Namen. Das war der offizielle Auftrag. Und der inoffizielle Auftrag lautete, die Nordwestpassage auf einem Wege zu suchen, den bislang noch niemand versucht hatte. Nämlich beginnt auf der pazifischen Seite.
Also die Nordwestpassage, der Seeweg, der nördliche Seeweg.
Nördlich von Kanada, Amerika, also am amerikanischen Kontinent. Der Seeweg, nachdem die Engländer schon lange und noch sehr lange suchen sollten und viele Expeditionen dort gescheitert sind. Den sollte Cook nun von der amerikanischen Seite aus die Suche beginnen.
Warum brauchte man den? Warum war das so wichtig?
Ich möchte zwei Gründe nennen. Der eine mag vielleicht merkwürdig anmuten, aber ich glaube schon, dass der wichtig ist. Es ging um auch, es ist eine Frage der Ehre. Für die englische Nation, für die Seefahrernation ist es auch eine Frage der Ehre, diese Passage als erste zu durchqueren, von der man nicht fest wusste, ob es sie gibt, aber fest ausging, dass es sie gibt. Der zweite ist natürlich die Weltpolitik. Spanien, Portugal hatten sich einst die Welt geteilt. Dann kam Frankreich mit hinzu, mit den amerikanischen oder Kolonien in Amerika. England fürchtete natürlich um seine Vorherrschaft, gerade im Atlantik. Und da war diese Passage natürlich elementar wichtig, um diesen Konflikten in Form von Schlachten, Seeschlachten aus dem Wege zu gehen. Einen Weg nach Amerika zu finden, der störungsfrei, also zumindest was Menschen betrifft, Eis, mit Eis war zu rechnen, aber da würden ihnen keine fremden Schiffe und fremde Armadas begegnen. Also war der weltpolitisch wichtig für den Handel, für die Ausbeutung, wenn Sie so wollen, natürlich der noch zu entdeckenden Welt.
Der Auftrag, die Nordwestpassage zu finden, der war der Crew nicht von Anfang an bekannt. Warum eigentlich nicht?
Dass er geheim gehalten wurde, war, glaube ich, vonnöten, um andere Mächte nicht auf die gleiche Idee zu bringen. Einfach um der Erste werden zu können, der diese Passage findet und sie dann zu beherrschen. Denn die Franzosen und die Spanier hätten nicht lange auf sich warten lassen. Gerade die Spanier, die ja im Süden Nordamerikas sehr stark präsent waren, also die eine wesentlich kürzere Anreise gehabt hätten als James Cook. Und auch das muss man sich ja mal vor Augen führen, drei Viertel der Welt umrunden musste und vom Südpol quasi zum Nordpol musste, um dann dort nach der Nordwestpassage zu suchen. Das sind ja irrwitzige Wege, die zurückgelegt haben, um dort eine möglicherweise sehr schmale Einfahrt zu finden, inmitten von 1 Million Buchten. Also es ist schon aberwitzig, allein der Versuch. Aber geheim gehalten wurde es, glaube ich, wirklich, um die anderen Staaten nicht auf dieselbe Idee zu bringen.
Eine Leistung, die Cook ja häufig zugeschrieben worden ist, auch bei den Expeditionen davor, war, er war sehr, sehr akkurat, was die Kartierung von Küsten, von bislang unbekannten Regionen angeht. Welche Rolle spielte das bei der Auswahl, dass er solche Aufträge bekam? Und ich meine, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie sind die damals vorgegangen damit? Also ich meine, heutzutage ist es relativ simpel, aber...
Das war ja quasi Cooks erste Qualifikation. Als junger Mann war er in Kanada gewesen, als Soldat, und hatte sich dort Ruhm und Ehre verschafft, indem er die Mündung des St. Lorenz-Stroms kartiert hatte. Das war eigentlich seine erste Bravourleistung, die ihn dann neben seinen seglerischen Fähigkeiten für die Leitung einer solchen Expedition überhaupt erst befähigt hat. Die Mittel waren selbstverständlich simpel. Was gab es? Es gab Sextanten, es gab Winkelmessungen, Höhenmessungen, viel mehr gab es nicht. Es gab, auf jedem Schiff war ein Zeichner mit dabei, ein Grafiker, um die Dinge eben auch nicht nur in Zahlen, sondern auch in Bildern festzuhalten. Das war damals unerlässlich, dass das auch gezeichnet wurde. Und es war natürlich wichtig, das festzuhalten für kommende Expeditionen. Also insofern waren diese ersten Expeditionen immer auch so eine Art Wegbereitung für das, was kommen sollte. Also wenn Sie wollen, die Eroberung der Welt, ja. Aber dafür musste die Welt erstmal bekannt sein, um sie dann systematisch erobern zu können.
Es wirkt aus heutiger Sicht, es ist relativ nah. Ne? Es sind 2,5 Jahrhunderte gerade her. Und man hatte aus westlicher Sicht noch gar nicht mal alles auf der Erde gesehen. Das ist irgendwie so unvorstellbar, oder?
Nein, man wusste damals tatsächlich sehr wenig über die Welt. Also diesen Superkontinent im Süden nicht gab, hat er ja auch, guck, erst vor ein paar Jahren ex negativo herausgefunden, indem er nicht gefunden hat. Er konnte nicht da sein, weil da, wo er war, war keiner. Und in dem Buch von Hampton Sides gibt es im Vorwort einen Satz, den man sich merken sollte, wenn man das Buch liest. Denn dort heißt es, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der man sich noch zum ersten Mal begegnen konnte, in der sich Kulturen zum ersten Mal begegnen konnten. Das ist heute natürlich undenkbar. Insofern sind 250 Jahre wahnsinnig viel. Denn damals kamen Menschen tatsächlich zum ersten Mal irgendwo hin. Sei es, dass die Europäer in die Südsee kamen, sei es, dass Südseebewohner nach Europa kamen. Wenn auch als Gefangene, als Beute, als Vorzeigeobjekte, Subjekte. Aber das ist, glaube ich, ein Unterschied, den man nicht stark genug machen kann. Es war möglich, zum ersten Mal etwas zu machen, zu tun, zu erleben. Und zwar nicht nur für sich selbst zum ersten Mal, sondern für die Menschheit, wenn Sie so wollen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Und das ist, glaube ich, das Objektiv, durch den man diese Geschichte betrachten muss.
Entdecker, Seemann mit Ausnahmetalenten, schon zu Lebzeiten eine Legende. So wird James Cook in der Literatur, in der westlichen Literatur, häufig beschrieben. Dabei wird Cook aber auch als besonders einfühlsamer Charakter dargestellt, berühmt für seine stoische Ruhe, seine Geduld, etwa im Umgang mit der eigenen Crew und bei Begegnungen mit indigenen Völkern. Oft ging er als Einziger, als Erster an Land und suchte den Kontakt auf Inseln, wo er nicht einmal ahnen konnte, was ihn da erwartete. Auf der dritten Reise aber wird Cook verändert, sagt Übersetzer und Lektor Rudolf Mast, der das Buch Cooks letzte Reise ins Deutsche übertragen hat. Rudolf Mast, wie macht sich denn diese Veränderung konkret bemerkbar?
Dem Buch nachzuurteilen, durch eine gekannte Grausamkeit, zunächst mal gegenüber der Besatzung, später auch gegenüber Bewohnern von Inseln, auf die er gekommen ist. Wobei auch das nicht ohne Einschränkungen gilt, denn es gibt verschiedene Vorfälle, in denen er sehr heftig überreagiert hat. Andererseits hat er auf Neuseeland beispielsweise eine Strafaktion nicht vollzogen, mit der die Besatzung ganz klar gerechnet hatte, dass er da Wiedergutmachung, würde man sagen, Rache, wie immer man das moralisch bewerten will, dass er jedenfalls sich dazu verhält. Und das hat er nicht getan.
Was war da los? Müssen wir vielleicht mal ganz kurz...
Es gab auf der zweiten Reise in die Südsee gab es einen Vorfall, an dem er persönlich nicht beteiligt war, weil die beiden Schiffe hatten sich aus den Augen verloren. Und das zweite Schiff der Expedition hatte ein Beiboot losgeschickt mit 10 Besatzungsmitgliedern, die nach Nahrung suchen wollten, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, und sind dabei auf Maori gestoßen, die sie bestohlen haben. Also die Engländer, die Maori. Nicht wie sonst immer kolportiert, andersrum. Und es ist zum Eklat gekommen, zum Kampf. Und die Engländer wurden sämtlich ermordet und vermutlich auch verspeist worden. Und diesen Vorfall will Cook, als er dann einige Jahre später wieder dort ist, untersuchen, um die Wahrheit herauszufinden. Er findet, dadurch, dass er selber hinfährt und mit Augenzeugen spricht, auch genau das heraus, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, verzichtet aber darauf, die Maori dafür zu bestrafen, sondern fährt unverrichtete Dinge, also in Augen seiner Besatzungsmitglieder unverrichtete Dinge, wieder ab. Dort hat er also eine Milde walten lassen, ja gegenüber seinen eigenen Leuten und später gegenüber anderen, nicht gezeigt hat. Also es bleibt auch da ein Rest, der sich dieser Erklärung entzieht.
Wir haben über Strafen gegenüber der eigenen Besatzung gesprochen. War das damals eine Zeit, wo man so drakonische Strafen verhängt hat und vor allen Dingen wofür?
Die siebenschwänzige Katze, klar, auspeitschen für Ungehorsam, für Verspätung, für Alkoholmissbrauch, Unbotmäßigkeiten aller Art wurden rabiat bestraft. Das war auch in der Seefahrt üblich, um die Disziplin an Bord aufrechtzuerhalten. Das mag aus heutiger Sicht befremdlich wirken, aber wenn da auf einem Schiff von 30 Meter Länge 60 Leute draufgestopft sind, dann braucht es natürlich schon ein strenges Regelwerk. Ob das mit der Peitsche durchgesetzt werden muss, will ich damit nicht behaupten. Aber in den Augen der englischen Admiralität war das vonnöten, die Disziplin mit Gewalt durchzusetzen.
Hat die Forschung was rausgefunden, warum Cook sich so verändert hat? Warum er so nicht mehr der Gütige, der Nachsichtige, der sehr diplomatisch an Land vorgehende Mensch war?
Es gibt, glaube ich, dazu wirklich nur Spekulationen aus der damaligen Zeit, aus der heutigen Zeit. In dem Buch ist auch keine letztgültige Begründung benannt. Es wird viel vermutet. Ich könnte auch nur vermuten, die hatten schon gesagt, dass er eigentlich sich schon zur Ruhe gesetzt hatte, bevor es ihn wieder aufs Meer hinausgezogen hat. Die Reise, diese dritte und letzte Reise, sollte ja eigentlich unter anderer Leitung stattfinden. Und Cook ist dann nochmal aufgesprungen. Und er hat ja auch eine kurze Zeit in seinem neuen Landleben verbracht, was ihn unendlich gelangweilt haben muss. Und die Aussicht, dass nach dieser Reise genau dieses Landleben wieder auf ihn wartet, wird nicht dazu beigetragen haben, dass er besonders gut gelaunt gewesen ist. Das glaube ich schon. Zumal er, auch das darf man nicht vergessen, ein älterer Herr war. Wenn man damals 50 war, war die Mitte des Lebens deutlich überschritten.
Von Tasmanien über Neuseeland Richtung Polynesien führt Cook seine dritte Expedition. Ohne dass er dabei gezielt danach sucht, stößt Cook auf neue Inseln. Viele Polynesier kommen zum ersten Mal in Kontakt mit Europäern.
Aber auf dieser dritten Reise muss man ein bisschen unterscheiden. Also die ersten Ziele in der Südsee kannte Cook ja schon von den vorherigen Reisen. Tasmanien war er schon gewesen, Neuseeland war er schon. Um nach der Nordwestpassage zu suchen, musste Cook von Tahiti aus, was er auch schon kannte, 3000 Kilometer nach Norden, schnurstracks nach Norden fahren. Und das hat er in der Annahme getan, dass dort nichts ist. Einfach nur Wasser. Es gab keine Karte, auf der irgendetwas wie Land auch nur zu ahnen gewesen wäre. Das sollte sich als Irrtum herausstellen, denn zu Weihnachten hat er dann die Weihnachtsinseln, deswegen heißen sie so, angelaufen und, wenn man so will, entdeckt, so nennen wir das immer, also als erster Europäer betreten und wenig später dann Hawaii. Und dass es da Inseln gab, so viele, so schöne, so faszinierende, die Einnahmen dem gleichen Sprachraum zugehörten wie Tahiti. Das war eine Sensation. Das erste Aufeinandertreffen ist ja auch glimpflich oder friedlich verlaufen. Es gab schnell Kontakt, der vor allen Dingen durch Handel zustande kam. Cook wollte was und Cook hatte was zu bieten. Cook brauchte Nahrung und Wasser und zu bieten hatte er Eisen. Das wollten die Insulaner haben.
Warum gerade Eisen?
Das bleibt ein Rätsel. Warum hängen wir so am Gold? Also, ich kann es nicht beantworten, ich kann es dir nicht sagen. Aber es gab sozusagen eine Geschäftsgrundlage. Dann gab es, darüber hinaus gab es natürlich noch manch anderen Handel. Ob der immer ein Handel ist, ist die Frage. Die Frage des Liebeslebens will ich es mal vorsichtig nennen, um es zunächst mal einfach nur zu beschreiben und nicht gleich mit der Bewertung zu versehen. Für die englischen Soldaten, Matrosen, war das in jeder Hinsicht ein Paradies auf Erden. Das sie dann aber auch sehr beschädigt haben. Und sei es durch Geschlechtskrankheiten.
Handel, die Kontaktaufnahme ist ja das eine. Dem zugrunde liegen ja aber auch durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Eigentum und solche Sachen. Auf Hawaii kannte man das, so habe ich es zumindest verstanden, da nicht. Bei den Briten ist das fundamental. Wie passt das zusammen oder wie passt das eben dann auch nicht zusammen? Und wozu führt das?
Das bedeutet, dass man sich fremd ist. Und zwar von A bis Z. Wenn ich heute irgendwo hinkomme und sage, ich bin fremd, dann meine ich etwas völlig anderes. Dann will ich sagen, ich war hier noch nicht. Aber die waren sich fremd. Im allerstrengsten Sinne dieses Wortes. Die wussten nichts voneinander. Als einzige Brücke gab es diese Sprachbrücke. Also wer auf Tahiti ein paar Silben Polynesisch gelernt hat, konnte sich halbwegs nicht verständigen, aber irgendwie ausdrücken. Aber über Kultur, Sitten und Gebräuche, Gepflogenheiten, Hierarchien, Regeln, Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, wussten die nichts voneinander. Die einen von den anderen nicht und die anderen von den einen nicht. Und das sorgt natürlich für Konflikte. Und wenn es in England diesen strengen Eigentumsbegriff gab, dann rieb sich das natürlich massiv mit dem nicht vorhandenen Eigentumsbegriff vor Ort. Und dass die Engländer Mitnahme als Diebstahl qualifiziert haben, war den Einheimischen natürlich fremd. Was ist Diebstahl? Das, was ich zum Überleben brauche, habe ich und der Rest
gehört allen.
Niemandem, allen, mir. Das Wort gehören ist, glaube ich, schon diffizil. Das ist einfach da. Entscheidend ist dann natürlich die moralische Strenge und das Gewaltmonopol der Europäer in dem Fall. Also sie haben die Möglichkeiten, ihre Moralvorstellung durchzusetzen mit Waffen, Gewalt.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Thema heute, die dritte Reise von James Cook, dem großen Entdecker der britischen Krone. Nach ihm sind übrigens zahlreiche Orte auf der Welt benannt, wie etwa die Cookstraße oder die Cookinseln. Aber diese Namen sind allesamt erst nach Cooks Tod vergeben worden. Auf dem Weg in den hohen Norden steuerte James Cook, wie auch bei den vorangegangenen Expeditionen, immer wieder Inseln an, auch um sich und seine Crew zu versorgen, erzählt Rudolf Mast, Übersetzer des Buches Cooks dritte Reise.
Ja, sie brauchten vor allen Dingen Wasser, Frischwasser, und dann brauchten sie irgendwann Nahrung, Proviant. Diese in Salz eingelegten Scheußlichkeiten, von denen sie sich ernährten, das war man natürlich irgendwann leid. Und hinzu kommt, dass Cook ja ohne zu wissen, warum, gelungen war, Skorbut unter seinen Leuten zu vermeiden. Die Ursache von Skorbut ist erst im 20. Jahrhundert herausgefunden. Aber irgendein Instinkt hat Cook auf die Fährte gebracht, dass es was mit der Ernährung zu tun hat. Und er hat immer sehr darauf geachtet, dass möglichst viel Frischware an Bord kommt. Und dafür war natürlich ein Abzweig auf einer Insel unterwegs vonnöten. Und so sind die an Vitamine gekommen, ohne es zu wissen. Und konnten Skorbut vorbeugen. Durch Skorbut sind mehr Menschen gestorben als durch Kriege in der Seefahrt in dieser Zeit. Und bei Cook keiner. Also es ist schon eine sehr bemerkenswerte Leistung, um die er, wie gesagt, gar nicht wusste, also um deren, warum ihm das gelungen war. Aber es ist ihm gelungen.
Der Kontakt zwischen Europäern und, ich sag's mal, Menschen in der Südsee, das ist ein sehr weiter Begriff, aber Menschen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich isoliert gelebt haben, hat diese Welt dort verändert ein Stück weit.
Ich glaube, auf Dauer haben sich die Regeln der Europäer durchgesetzt. Mit Abschwächungen hier und dort, aber im Grunde hat sich das Recht des Stärkeren durchgesetzt.
Wenn man es konkret macht, sind Dinge dahin gekommen. Häufig wird schon über Krankheiten geredet, die dort eingeschleppt wurden, wo es keine, ich sag mal, Immunabwehr gab. Ist sowas flächendeckend zu beobachten?
Krankheiten sind das eine. Ich glaube, man sollte sich hüten, das als den Urzustand sozusagen als Idyll zu begreifen. Ich glaube, es wäre naiv anzunehmen, dass in der Südsee eine Idylle herrschte, bis Herr Gauguin oder Herr James Cook bis Europa dahin gekommen ist. Menschenopfer gehörten offenbar in einigen Teilen zumindest dazu, was nicht minder grausam ist als das, was in Europa vonstatten geht und ging, und auch nicht weniger auf Hierarchie gründet. Und trotzdem bleiben Elemente, also alles, was Körperlichkeit heißt zum Beispiel, ist natürlich mit der puritanischen Moral zugedeckt worden. Was ja für die Engländer, also für die einfachen Seeleute natürlich auch das Faszinosum war an dieser Weltregion.
Also man lief nicht mit Kleidung rum.
Nein, warum auch? Also es gab ja keine Erforderlichkeit. Das Wetter macht es nicht erforderlich. Es gab keine moralische Regel, die das verlangte. Ein kleiner Regenschauer war eher willkommen. Der hörte auch wieder auf und hinterher war man wieder trocken. Ich finde es sehr schwer, das auf einen Nenner, auf einen kurzen Nenner zu bringen. Europa hat natürlich seine Gesetze und seine Regeln dort hinterlassen. Aber es war keine Regellosigkeit und es war kein, ja, ich kann mich da auf eine Wiederholung, es war kein Idyll. Regeln wurden gewaltsam eingeführt, haben aber andere Regeln ersetzt, keine Regellosigkeit.
Wo man konkrete Veränderungen beobachten kann, ist Natur, Tierwelt.
Cook ist ja mit einem wahren Zoo losgefahren, europäischer, mitteleuropäischer Tiere, weil der König George den Polynesier, den Mai, ausstatten wollte, dass er da irgendwie standesgemäß leben kann, und hat ihm Tiere mitgegeben, die da unten überhaupt nichts verloren haben. Schon auf Tasmanien, glaube ich, spätestens in Neuseeland, hat Cook Schweine dagelassen als Geschenk, die sich natürlich beliebig vermehrt haben und da einfach deplatziert sind. Aber das, was Sie andeuten, kam erst später, glaube ich. Also diese Ausbeutung von Natur, diese Unterwerfung, das, glaube ich, kam nach Cook. Der den Weg bereitet hat, keine Frage. Und sei es durchs Kartieren, sei es, dass jeder wusste, wo die Inseln zu finden sind, dank seiner Arbeit.
Der anfangs geheime Auftrag für die dritte Reise von James Cook um den Globus lautete, finde die Nordwestpassage, also einen Seeweg nördlich um Amerika. Vom Atlantik aus hatte es schon unzählige Versuche gegeben, ergebnislos. Jetzt also sollte Cook, von der Südsee kommend, einen Weg vom Pazifik aus finden. Rudolf Mast, war die Crew dafür eigentlich ausreichend vorbereitet?
Über Umwege, nämlich tatsächlich über Umwege. Sie waren ja auf Kerguelen, also sie waren ja nahe dem Südpol, wo ja klimatisch ähnliche Bedingungen herrschen wie dort oben. Sie waren natürlich nicht dafür gerüstet. Und, was man nicht vergessen darf, sie waren in der Hoffnung, dort auf ein kleines Paradies zu treffen. Es gab ja die Theorie, der sehr viele anhingen seinerzeit, des eisfreien Nordpols. Die Theorie war, dass eine Eisbarriere auf der Höhe von Beringstraße ein bisschen höher verläuft und dass dahinter eisfreies Wasser ist, warmes Wasser, Honig und wie sagt man, das Land, wo Milch und Honig fließen. Das war tatsächlich eine weit verbreitete Theorie, eine Annahme, für viele auch eine Sicherheit, dass man eben nicht ins Eis fährt, sondern durch das Eis, um dann irgendwo zu landen, wo es paradiesisch schön ist.
Aber es mutet aus heutiger Sicht natürlich absurd an, oder?
Aber wenn man das aus heutiger Sicht bewertet, sollte man das bedenken, dass die Voraussetzungen, die Annahmen damals gänzlich andere waren als heute. Die waren tatsächlich konsterniert, dass die im August knapp über der Beringstraße auf Eis stießen. Das war für uns, wäre das heute, das weiß jedes Kind. Aber damals ging man davon aus, dass im August sowieso nicht, wenn überhaupt dann im Winter, und dann nicht so weit im Süden schon Eis ist. Und das, selbst wenn da Eis ist, dass man es schnell durchkreuzt hat und dann eben in eisfreien Gewässern landet.
Wie viel war dort oben zwischen dem amerikanischen und dem asiatischen Kontinent überhaupt schon erforscht, kartiert? Wie genau wusste man, wo man sich dorthin begibt?
Das wird ja schon aus diesem Befehl oder Auftrag an Cook klar. Er hatte den Auftrag, ich kann Ihnen die Gradzahl nicht mehr sagen, bis mindestens 72 Grad nach Norden zu fahren, glaube ich, irgendwas um den Dreh. Vorher also gar nicht zu suchen nach möglichen Einfahrten in die Nordwestpassage, weshalb er manche Bucht ausgelassen hat. Also es gab keine Karten, es gab kein Wissen über den Verlauf der Küste.
Diese Barriere aus Eis, die man dann im Norden findet, was macht das mit den Menschen, die davon ausgingen, das ist da irgendwie, wir haben es angesprochen, Paradies auf Erden, Schock, Enttäuschung?
In dem Fall war es natürlich eine Enttäuschung, weil die Reise war zu Ende, beziehungsweise unterbrochen. Die sind dann ja mit dem Vorsatz abgedreht, dreiviertel Jahr später wiederzukommen, also früher im Sommer, nicht so spät im Sommer. Also für die Beteiligten, für Cook und alle an Bord, war das natürlich eine Enttäuschung. Die Suche war ergebnislos. Zumindest für das Jahr. Gleichzeitig muss es eine unglaubliche Faszination gewesen sein. Die Leute sind immer wieder da hoch, haben ganze Winter auf dem Eis verbracht, weil die Schiffe zerdrückt wurden. Es ist aus heutiger Perspektive schwer zu begreifen, warum Menschen das suchen, also nicht nur sich antun, sondern das suchen geradezu. Diese Region, diese Entbehrung, auch diese Gefahren sind ja wirklich mehr als genug auch nicht wiedergekommen. Ich habe dafür schlicht keine Erklärung. Ich verhehle aber nicht, dass ich auch eine gewisse Faszination verspüre, wenn ich sowas lese.
Im Herbst 1778 brach James Cook die Suche nach der Nordwestpassage ab, angesichts des beginnenden Winters. Das Ziel, ein neuer Anlauf früher im folgenden Jahr. Statt im hohen Norden den nächsten Sommer abzuwarten und nur so weit zurückzusegeln, wie das Eis kommen kann, entschied sich Cook zu einem großen Sprung.
Also ursprünglich war überlegt worden, dass man in Sibirien überwintern könnte. Aber das ist unwesentlich entbehrungsarmer, als da oben im Eis zu verbleiben. Und Cook hat beschlossen, zu den von ihm, also ich sage jetzt entdeckten, also aus europäischer Sicht gerade entdeckten Hawaii zurückzukehren. Womöglich auch, um seinen Matrosen den Winter etwas zu erleichtern. Es gab zudem ja zwei Tuberkulose-Patienten an Bord. Einer war sein Stellvertreter. Und auch für die war das natürlich ein wesentlich besseres Klima als der raue Winter in Sibirien. Also hieß das Kommando ab nach Hawaii.
Und dort gab es dann eine Begegnung oder gab es eine Ankunft, die man so gar nicht erwarten konnte? Stichwort Cook und seine Leute als Gott.
Ja, das hat ja eine Vorgeschichte. Als die Hawaii-Inseln erreicht waren, das sind ja nun, ist ja nun eine ganze Kette, hat Cook nicht das getan, womit alle gerechnet haben, nämlich die nächste Bucht angelaufen. Er ist im Abstand an diesen Inseln entlang gesegelt, hat Handel zugelassen, die Inselbewohner sind mit ihren Kanus tagsüber gekommen, haben gehandelt. Er hat Besucher an Bord strikt untersagt, er hat jeglichen Geschlechtsverkehr untersagt, auch im Wissen, dass sich einige seiner Matrosen auf einer Zwischenstation auf den Aleuten infiziert hatten. Und er wollte unbedingt verhindern, dass die Geschlechtskrankheiten weitergetragen werden. Also es war auch ein gewisses Verantwortungsgefühl mit im Spiel. Er ist also wochenlang in der Nähe dieser Inseln geblieben und schließlich hat er Big Island erreicht und ist im Uhrzeigersinn einmal um die Insel herumgefahren und hat dann erst Kaliuka, wie es heißt, angelaufen. Und es war ein nicht zu erklärender Zufall, dass er damit eine Fahrt beschrieben hat, in der die Einheimischen ihren Gott Lono erwarteten. Und zwar traf er halt nicht nur die Fahrt beschrieben, sondern traf auch an einem Festtag ein, der diesem Lono gewidmet war.
Ein wichtiger Gott.
Helfen Sie mir, der Hauptgott der Insel jedenfalls. Das bedeutet, dass Cook alle Bedingungen erfüllt hat für die Einheimischen, als dieser Gott zu gelten. Und als solcher Gott wurde er dann behandelt.
Wie ist er da aufgenommen worden?
Mit den einfachsten, angefangen von den einfachsten Demutsbezeugungen, dass die alle in Staub gefallen sind vor ihm. Und dass er der Einzige war, der aufrechten Ganges dem Herrscher gegenübertreten durfte, ohne sich vor ihm niederzuknien, etc. Überhäufung mit Geschenken, Teilnahme an Menschenopfern, also als Gast, als Ehrengast quasi. Die Frage ist, als was hat Cook sich empfunden? Wie hat er sich das erklärt, dass er auf einmal so eine Vorzugsbehandlung erfuhr? Er kann nicht gewusst haben, dass er diese Bedingungen erfüllte, die für diesen Lono galten, weil er kannte ja diesen Kult nicht. Er konnte ja nicht ahnen, dass er so gekommen ist, wie Lono angekündigt war. Er konnte nicht ahnen, dass das Fest gerade zu Ehren dieses Lono stattfand. Für die Engländer muss das so gewesen sein. Ja, wir sind Europäer, wir werden hier entsprechend gebührend begrüßt. Als überlegene Nation.
Aber man muss im Gegenzug aber auch sagen, Cook hat es zugelassen, dass er so empfangen wird, dass er so aufgenommen wird, dass er so behandelt wird.
Es hat ja auch viele Vorteile für ihn. Er hat sich ja ungeniert von den Naturschätzen der Insel bedient. Er hat sich das auch zunutze gemacht, natürlich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, in dem Bewusstsein, ja, ich bin hier Vertreter der englischen Krone, das ist schon ganz richtig so.
Sie haben angesprochen, die Crew, die Besatzung haben sich wie die Axt im Walde da bewegt.
Ja, das macht das Buch auch deutlich und man kann sich ja auch vorstellen, diese sexuelle Freizügigkeit, die ihn dort begegnete, zumindest was sie so empfanden, die Engländer empfanden das ja so, das ist für die Hawaiianer oder auch für die auf Tahiti schon Motive, Gründe, auch ökonomische Gründe, welche auch immer gab, mit den Männern anzubandeln, kam denen ja gar nicht im Sinn. Sie haben sich natürlich gebauchpinselt gefühlt und natürlich das schamlos ausgenutzt. Insofern, ja, wie die Axt im Urwald.
Auf Hawaii verbrachte James Cook, der von den Einheimischen als Gott Lono empfangen worden war, einige Wochen, wahrscheinlich länger, als es vielen lieb war. Die Ressourcen der Insel wurden arg strapaziert und deshalb mag es vielen Hawaiianern auch als Erleichterung erschienen sein, als Cook schließlich mit seinen beiden Schiffen aufbrach, erneut Richtung Norden. Aber schon nach kurzer Zeit kehrte Cook zurück, notgedrungen.
Weil ihn ein Sturm erwischt hat, in dem ein, ich weiß gar nicht welcher, Mast gebrochen war und der musste repariert werden. Und er hätte ja auch die nächste Insel anlaufen können. Warum er dann zurückgefahren ist, ist schwer zu erklären. Und nachträglich natürlich ein grandioser Fehler, weil er verkannt hat, wie die Stimmung vor Ort ist. Er ist aber zurückgefahren. Vermutlich, weil er wusste, da findet er die passenden Bäume, da gibt es die passende Infrastruktur, da muss er sich nicht einleben, vorstellen. Er ist zurückgefahren und kam eben denkbar ungöttlich zurück. Mit einem beschädigten Schiff, als Bittsteller und als jemand, der einen Schaden zu beheben hat.
Passt nicht zum Gott.
So ganz und gar nicht. Und gleichzeitig befeuert es die ablehnende Haltung, die sich auf der Insel allmählich entwickelt hatte. Der ihn jetzt sowieso schon auf der Tasche lag, würde ich das mal salopp nennen, kommt jetzt auch noch unter Einbuße seiner göttlichen Funktion wieder, als ganz normaler Sterblicher. Das ist viel verlangt, das zu akzeptieren. Und dann begab es sich, dass das, was die Engländer dann Diebstahl nannten, dazu führte, dass ein Beiboot verschwunden war. Und das war für Cook nicht akzeptabel. Warum? Ja, gute Frage. Ich habe zwei mögliche Erklärungen. Zum einen ist es natürlich Eigentum des Königs. Das ging nicht jetzt um irgendwie ein Stück Eisen, was beliebig ist. Das gehört, das ist ein wesentliches, ein königliches Schiff. Entschuldigung, es war nur ein kleines Schiff, aber es ist ein königliches Schiff. Und das ist der zweite Punkt. Cook war Seemann. Und einem Seemann das Schiff zu klauen, und auch wenn es nur das Beiboot ist, da hört der Humor dann auf. Also nur so kann ich mir erklären, diese Rücksichtslosigkeit, mit der er auf diesen Diebstahl reagiert hat.
Wie hat er denn reagiert?
Er hat die Zurückgabe verlangt und hat dieser Forderung Nachdruck verleihen durch Tötung. Er ist auf der Insel suchend, hat Trupps ausgeschickt, das Beiboot zu suchen, und die haben Leute erschossen, denen sie begegnet sind.
Aber wenn man nochmal einen Schritt zurück macht, Cook war ja oftmals jemand in der Vergangenheit gewesen, der sich vorne hinstellen konnte, der alleine an Land gehen konnte, mit den Menschen dort, die vielleicht noch nie Kontakt hatten, quasi den Weg ebnen konnte und dem sehr viel diplomatisches Geschick, eine Ausstrahlung und sonst wie zugeschrieben wurde. Jetzt genau das Gegenteil, das passt doch nicht zusammen, oder?
Er hat vielleicht seine Macht falsch eingeschätzt. Also es war, er hat bei anderen Gelegenheiten unbewaffnet und in erster Reihe Inseln betreten und den Kontakt gesucht mit den Anführern vor Ort. Das war aber eine im Vorhinein unbelastete Situation. Diese Situation war nicht unbelastet, sie war schwer belastet durch die Vorgeschichte. Er trat also nicht als Neutrum, als unbeschriebenes Blatt auf, sondern als Aggressor. Und entsprechend ist die Reaktion ausgefallen. Eben nicht verständnisvoll, interessiert, offen, sondern aggressiv.
Es gehört ja ein Stück mal auch noch Mut dazu, ein Gott, wenn er denn überhaupt noch in Teilen so gesehen wurde, dann auch tatsächlich tätlich anzugreifen. War das so der Punkt, wo es da wirklich endgültig gekippt ist, kann man das sagen? Die Entgottlichung?
Nein, ich glaube, die war schon mit der Rückkehr erledigt. Also, dass ein Gott wäre nicht mit einem defekten Schiff zurückgekommen, ausgeschlossen. Und ein Gott hätte auch nicht diese Strafaktion auf der Insel vorgenommen. Und ein Gott hätte sich auch nicht über den Verlust eines Rettungsbootes so sehr auf oder eines Beibootes so sehr aufgeregt. Ein Gott hätte das alles mit Fassung über sich ergehen lassen. Nein, ich glaube, das hatte sich erledigt, das Göttliche. Er war ein Eindringling, ein Störenfried, der Anführer von einer ganzen Menge, einer ganzen Horde von Störenfrieden und Eindringlingen. Und sie erfordern wohl auch diese Forderung, das Boot wiederzubekommen und den Schuldigen zu bestrafen, war ultimativ. Da gab es keinen Platz für Verhandlungen.
Cook wird erschlagen am Strand, wird getötet. Die Crew zieht sich zurück auf die beiden Schiffe. Wie demoralisierend ist das für so eine zusammengewürfelte, aber dann durchaus im Laufe der langen Zeit, die sie unterwegs zusammen waren, durchaus zusammengeschweißten Mannschaft?
Also im ersten Moment überwiegt, glaube ich, der Überlebenswille, sodass sie erstmal sehen, dass sie wegkommen, bevor sie sich die Situation wirklich vor Augen und ins Bewusstsein führen. Erstmal Segel setzen und weg. Dann wird sicherlich so ein Moment entstanden sein, was wird aus uns jetzt ohne unseren Kopf? Aber dann greift natürlich die Disziplin der britischen Navy und sagt, wenn der Kapitän weg ist, rückt der erste Offizier nach. Oder der Kapitän des zweiten Schiffes, des Begleitschiffes. Und so war es auch jetzt. Also die Rangfolge, die Hierarchie war ja völlig klar. Gab es ja keine Sekunde lang Zweifel, wer denn dann das Kommando haben würde. Insofern war das Vakuum, glaube ich, sehr kurz. Also das Vakuum in der Struktur, als auch das in den Köpfen. Dass der eine oder andere um Cook, mit dem er dreimal um die Welt gesegelt ist, getraut haben mag, ändert nichts daran, dass er seinen Dienst tun musste, um nicht ausgepeitscht zu werden. Also da sind wir wieder am Anfang. Die Disziplin stand natürlich über allem.
Nach dem gewaltsamen Tod von James Cook auf Hawaii übernahm sein Stellvertreter Charles Clerk das Kommando. Mühsam wurde mit den Einheimischen auf Hawaii verhandelt, wenigstens einige sterbliche Überreste Cooks zurückzubekommen, damit sie im Meer bestattet werden können. Danach steuerte die Expedition im Sommer 1779 erneut Richtung Norden, auf der Suche nach der Nordwestpassage. Auch dieses Mal erfolglos. Deshalb der lange Rückweg über Asien und Afrika. Im Oktober 1780, mehr als 4 Jahre nach dem Start, trafen die beiden Schiffe Resolution und Discovery wieder in England ein. Rudolf Mast, war das ein Scheitern?
Auf dieser dritten Reise, ja, auch wenn ich glaube, dass die Admiralität durchaus das als Erfolg verbuchen konnte. Denn es gab ja Entdeckungen, es gab Kartierungen, es gab neues Wissen, es gab neue Informationen über ein Gebiet auf der Welt, wo was zu holen war. Also für die Teilnehmenden war es vermutlich ein Misserfolg, aber die Admiralität, denke ich, wird noch ein paar positive Aspekte gefunden haben.
Wie kommt die Nachricht, dass James Cook tot ist, überhaupt nach England?
Die Nachricht selbst ist über Sibirien, St. Petersburg, London, nach England gelangt. Während die beiden Schiffe sich auf dem Rückweg befanden, ist die Nachricht über Land nach London gegangen. Cook war extrem populär und als entsprechend groß wurde der Verlust empfunden. Cook selbst hatte zur zweiten Reise ein Tagebuch veröffentlicht, das noch, während er schon auf der dritten Reise sich befand, publiziert wurde in London und sich sehr großer Beliebtheit erfreute. Und diese dritte Reise ist später dann von Teilnehmern in mehreren Büchern beschrieben worden, die auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich waren. Es ist auch ein Denkmal errichtet worden und es sind halt geografische Orte nach ihm benannt worden.
Also das ist ein Stück weit die Verklärung.
Ja. Cook ist einer dieser Figuren, ich hätte fast gesagt Galionsfiguren, um mal in der Seefahrt zu bleiben, der britischen, heroischen britischen Marine, ja. Das ist er, glaube ich, bis heute.
Ist auch schwer, jemanden vom Sockel runterzuholen, oder?
Auf die Gefahren, dass ich dafür Schläge kriege, aber unter seemännischen Aspekten ist es auch nach wie vor eine total faszinierende Leistung. Dass die unter einem politischen Mandat standfand, ist ja unstrittig, das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber wenn man überlegt, dass man, um in den Norden Kanadas zu kommen, um Südafrika Richtung Südpol, Tasmanien, Australien, Neuseeland, also einfach die Strecke, die zurückgelegt haben, um da oben nach einer Bucht zu suchen, die eventuell ja nur ein paar Meilen breit ist, wussten ja nicht. Im Buch ist im Vorsatz ist eine Karte abgedruckt, wo die langgefahren sind. Es ist unglaublich, welche Entfernung die zurückgelegt haben. Und vieles war ja Neuland oder Neuwasser, was die befahren haben. Das ist, also vor dieser Leistung kann man durchaus noch Respekt haben, ohne dabei die politischen Aspekte ausblenden zu wollen.
Das war das Hamburger Hafenkonzert über die Seefahrerlegende James Cook. Speziell über die letzte seiner drei Reisen. Gesprochen habe ich mit Rudolf Mast, dem Übersetzer des neuen Buches von Hampton Zeitz. Unter dem Titel Cooks letzte Reise ist es in diesem Jahr im Mare Verlag erschienen. Es hat 512 Seiten und kostet 32 Euro. In der kommenden Woche bin ich in näheren Gefilden unterwegs, mit einem der letzten Elbfischer, Luther Bocco aus York.
Für mich ist ganz viel Euphorie dabei und ich habe so viel Zeit, nachdenklich zu sein. Ich kann Probleme wälzen von A nach B und B nach A. Und diese 4 Stunden, die ich jeden Tag auf der Elbe bin, bringt mir sehr, sehr viel. Und dann hat man so Highlights wie heute auch, dann sieht man mal ein paar Seeadler. Früher haben wir hier ganz viele Seehunde. Man sieht auch mal einen Schweinswal oder sonst was. Oder und wenn es mal eine Seeschwalbe ist, die es hier früher zu Tausenden gab, die ganz selten geworden sind. Das erfreut mich dann auch schon.
Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.